Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. In diesen Tagen ist nichts mehr, wie es einmal war. Gesetze werden in den Tagen verabschiedet, Milliarden ausgeschüttet, Regierung und Opposition, ja, sie hören richtig, arbeiten zusammen. Politik versucht, Probleme zu lösen. Corona macht das alles möglich. Erinnern Sie sich, da hatten wir vor kurzem die Umweltbewegung Greta, wie immer wir das nennen wollten, und die wollten schnelle Lösungen und das war noch schwierig. Jetzt gibt es schnelle Lösungen. Auch diese Sendung heute steht ganz im Zeichen dieser neuen Pandemie. Zu Beginn der Sendung werden wir Sie aus unterschiedlichen Blickwinkeln dazu informieren. Und dann haben wir unter anderem aber auch noch dieses. Die Kriminalitätszahlen in Deutschland sinken. Uderzo ist gestorben, das haben wir gerade in den Nachrichten gehört. Wir werden ihm gedenken. Die Pause wird uns beschäftigen und Olympia wird nun doch verschoben. Beginnen wir aber in Berlin. Der Bundestag hat sich neue Regeln gegeben. Das ist absolut nötig, denn sonst geht das nicht, was da angekündigt worden ist. Die große Bazooka muss raus, möglichst schnell. Katharina Hamberger.
Normalerweise drängen sich am Dienstag in Sitzungswochen Journalisten und Abgeordnete auf der Fraktionsebene des Reichstagsgebäudes, bevor die Fraktionen zu ihren Sitzungen zusammenkommen. Heute hingegen Sicherheitsabstand, vor, aber auch in den Fraktionsräumen.
Wir tagen nicht nur in diesem großen Fraktionssaal, sondern wir übertragen auch in andere Räume, wo Abgeordnete sind, die Fraktionssitzung.
Sagt Rolf Mützenich, SPD-Fraktionschef, kurz vor der Sitzung der Sozialdemokraten. Heute wurde in allen Fraktionen über die morgige Plenarsitzung des Bundestages gesprochen. Dort soll im Eilverfahren eine Reihe von Gesetzen beschlossen werden, die vor allem in Zusammenhang mit dem Ausbruch von Corona stehen. Unter anderem will der Bundestag die epidemische Notlage ausrufen. Der Bundesrat muss dem am Freitag noch zustimmen. Durch dieses Gesetz werden dem Bundesgesundheitsministerium weitreichende Kompetenzen eingeräumt, um die Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems sicherzustellen. Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, betonte jedoch, warum es seiner und auch anderen Fraktionen wichtig ist, dass diese Notlage nicht von der Bundesregierung ausgerufen wird.
Würde die Regierung alleine entscheiden, wann die epidemische Notlage, so nennt das Gesetz, diesen Ausnahmezustand beginnt, und wenn die Regierung allein entscheiden würde, wann sie endet, dann wäre für diese Notlage ein Stück Gewaltenteilung aufgehoben.
Alle damit verbundenen Maßnahmen und Neuregelungen des Infektionsschutzgesetzes sind auf ein Jahr beschränkt. Die Zeit bis dahin soll genutzt werden, um sich auf dauerhafte Änderungen zu einigen. Für dieses Gesetz würde morgen auch die einfache Mehrheit reichen. Allerdings muss der Bundestag auch über die Aussetzung der Schuldenbremse abstimmen, um eine Neuverschuldung von 156 Milliarden Euro zu ermöglichen. Dafür braucht es die sogenannte Kanzlermehrheit, sprich, es muss die Hälfte aller Abgeordneten zustimmen, also 355. Um diese Mehrheit auch zu bekommen, haben Union und SPD alle Abgeordneten, die nicht in Quarantäne oder selbst infiziert sind oder zu einer Risikogruppe gehören, aufgefordert zu kommen. Man hat sich auch mit der Opposition abgestimmt. Teile haben bereits ihre Zustimmung signalisiert, unter anderem die FDP und die Grünen.
Bei all diesen Fragen ist völlig klar, wir werden der Schuldenbremseaufhebung zustimmen. Das geht gar nicht anders in dieser Situation.
So Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Auch die Linke zeigt sich nicht ganz abgeneigt zuzustimmen, gibt allerdings auch zu bedenken, dass möglicherweise die Summe der Hilfen nicht reichen könnte. Ob die AfD zustimmen will, ist noch offen. Sie will allerdings Stand heute wohl die Änderung der Geschäftsordnung mittragen. Temporär soll die Beschlussfähigkeit des Bundestages von 50% auf 25% der Abgeordneten herabgesetzt werden. Die Abstimmung zur Schuldenbremse morgen soll namentlich stattfinden. Damit dabei auch ein Sicherheitsabstand möglich ist, sollen die Wahlurnen nicht wie sonst im Plenarsaal, sondern weit voneinander entfernt auf den Fluren aufgestellt und die Abstimmung zeitlich gestreckt werden. Während der Debatte sollen möglichst nur die Abgeordneten aus den für die Gesetze notwendigen Ausschüssen vor Ort sein. Sie sitzen 2 bis 3 Plätze voneinander entfernt. Auch die Besuchertribüne soll genutzt werden. Viele werden das Plenum zudem von ihren Büros aus verfolgen.
Das war der Bericht von Katharina Hamberger. Weltweit steigen die Infektionszahlen. Europa und Amerika sind im Moment die Hotspots. In Deutschland gibt es nach wie vor unterschiedliche Reaktionen. Zum Beispiel in den Ländern, in Schleswig-Holstein, wird es keine Abiturprüfungen geben in diesem Jahr. Der Blick von Berlin auf die Länder, Frank Kapellan hat ihn.
Dass es mit Klatschen, Transparenten und warmen Worten nicht getan sein könnte, ahnt mittlerweile so mancher Politiker. Über eine Gefahrenzulage für Pflegekräfte auf Corona-Stationen wird diskutiert. So weit will der bayerische Ministerpräsident noch nicht gehen. Immerhin aber kündigt Markus Söder ein kleines Zeichen der Anerkennung an.
Deswegen wird ab April der Freistaat Bayern die kompletten Kosten übernehmen. Für Essen und Getränke, und zwar für Pflegerinnen und Pfleger in den Krankenhäusern, in den Altenheimen, in den Behinderteneinrichtungen.
Deutschland hilft inzwischen weiteren Erkrankten aus Italien. Nach Baden-Württemberg nahm Sachsen Infizierte auf. 8 Patienten trafen in der vergangenen Nacht auf dem Flughafen Leipzig ein. Bayern und Nordrhein-Westfalen wollen folgen. Solange es in deutschen Krankenhäusern ausreichend Kapazitäten gibt, sollen Menschen eingeflogen werden. Hierzulande gilt die größte Sorge weiter der Ausstattung mit Schutzkleidung. 6 Millionen für Deutschland bestimmte Atemschutzmasken sind in der vergangenen Woche auf einem Flughafen in Kenia verschwunden. Finanzieller Schaden sei nicht entstanden, bekräftigt das Bundesverteidigungsministerium. Aber die fehlende Lieferung bringt Experten in Sorge.
Es gilt nach wie vor Alarmstufe Rot,
bekräftigt Winfried Kretschmann. Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident verweist auf die Infektionen in Deutschland. Mittlerweile mehr als 30.000.
Obwohl wir jetzt drastische Maßnahmen ergriffen haben, steigen die Zahlen noch stark.
Was die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie angeht, gibt es immerhin auch beruhigende Worte. Lars Feld, neuer Vorsitzender der Wirtschaftsweisen, setzt nach einem steilen Rückgang der Wirtschaftsleistung auf eine ebenso steile Erholung. Wenn der Shutdown 7 Wochen andauert und die Erholung 5 Wochen, dann landen wir etwa in der Größenordnung des Einbruchs, den wir in der Finanzkrise hatten, meint der Forscher.
Die ganz pessimistischen Szenarien, die in zweistellige Bereiche gehen, die schließen wir gegenwärtigen Sachverständigen aus.
Feld lobt in einer Skype-Konferenz mit dem Wirtschaftsminister die Maßnahmen der Bundesregierung. Christdemokrat Peter Altmaier macht den vielen Kleinunternehmern Mut. Über die Länder soll schnell Geld fließen. 9.000 Euro für Kleinstbetriebe, 15.000 Euro für solche ab 10 Beschäftigten.
Wir werden alles tun, damit spätestens bis zur Mitte der nächsten Woche in allen Bundesländern klar ist, welche Behörde zahlt das Geld aus, wohin muss man sich wenden.
Wer als Angestellter in Kurzarbeit gehen muss, soll Zuverdienstmöglichkeiten in anderen Branchen erhalten, erklärt Arbeitsminister Hubertus Heil im Sender NTV. Viele Beschäftigte sind schon jetzt auf Null, meint der Sozialdemokrat. Die aber brauchen wir anderswo.
Da ist eine Wäscherei, die jetzt keine Aufträge hat. Aber wir brauchen Leute in der Wäscherei im Krankenhaus. Und man kann bis zu 100% des vorigen Lohns zuverdienen, ohne dass das Kurzarbeitergeld gekürzt wird. Weil wir jetzt Leute brauchen in der Logistik, in der Landwirtschaft, im Gesundheitswesen.
Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber können zudem bis Mai gestundet werden, wenn sich Betriebe wegen der Corona-Krise in einer Notlage befinden.
Das war der Bericht von Frank Kapellan. In einer Notlage befinden sich auch viele Kliniken. Deshalb ist ein Paket auf den Weg gebracht worden, 3 Milliarden möglicherweise mehr. Allerdings, die Kliniken sind immer noch nicht zufrieden. Darüber möchte ich reden jetzt mit Ingo Morell, dem Vizepräsidenten der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Herr Morell, Sie sagen sogar, wenn da nicht nachgebessert wird, sind viele Kliniken Anfang April möglicherweise zahlungsunfähig. Ist das Alarmismus?
Guten Abend, Herr Zurheide. Nein, das ist kein Alarmismus. Das ist einfach Realität. Weil die Hilfen, die Herr Spahn versprochen hat, brauchen halt ihre Zeit, bis sie wirken können. Und gerade das, was die Liquidität angeht, ist bürokratisch nicht so schnell umzusetzen, wie wir es brauchen.
Was brauchen Sie?
Wir brauchen ganz schnell Abschlagszahlungen, damit die Gehälter für viele Kliniken im April und Mai gesichert sind. Und danach kann man gucken, wie wir das budgettechnisch alles verpackt kriegen. Aber hier ist erstmal kurzfristige Hilfe notwendig. Egal, ob es vom Bund oder von den Ländern kommt.
Das heißt, um einen Strich darunter zu ziehen, das, was aus Berlin bisher angesagt ist, erscheint Ihnen als zu bürokratisch.
Das, was jetzt passiert, dauert mit Sicherheit 5, 6, 7 Wochen. Und wir müssen die Gehälter halt vorher auszahlen. Die Krankenhäuser haben halt die planbaren Aufnahmen zurückgefahren seit dem 16. März. Das haben viele Krankenhäuser gemacht. Und denen fehlen natürlich jetzt die Einnahmen. Das ist ja kein Geld, was zusätzlich kommt.
Und das alles ist so auf Kante genäht, das System, dass Sie sagen, das halten wir nicht durch.
Das halten viele Kliniken nicht durch. Ich kann das für meine eigene Gruppe sagen. Wir werden das nicht so hinbekommen. Wir haben fast 30 Millionen Euro Lohnkosten jeden Monat. Und wenn wir die nur zur Hälfte vorfinanzieren müssen, kann sich jeder ausrechnen, was das heißt.
Kommen wir auf einen anderen Punkt. Schutzanzüge, Material, all solche Dinge. Da hören wir dann heute, dass 6 Millionen Masken in Kenia verschwunden sind. Wie ist da bei Ihnen der Stand? Denn das schützt ja die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz besonders.
Also die aktuelle Situation ist, dass wir in der Regel noch genügend Material haben. Aber, das Aber kommt dahinter, es darf, wenn jetzt die Welle wirklich kommt, dann wird es sehr, sehr knapp. Wobei man jetzt auch sagen muss, in unseren Häusern sind die ersten Hilfslieferungen jetzt vom Bund-Länder-Initiativen angekommen, die ersten Masken. Aber das sind dann 250 Masken für ein Haus. Das ist definitiv zu wenig. Da kann natürlich im Moment keiner was dafür. Aber das wird ein Problem.
Sie haben sogar gesagt in diesen Tagen, man müsste sich möglicherweise auf Lazarettbedingungen einstellen. Was bedeutet das?
Also diese Bemerkung ist ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen worden. Es geht nur darum, unsere Mitarbeiter engagieren sich im Moment im hohen Maße, und zwar alle Berufsgruppen. Und natürlich sehen unsere Mitarbeiter auch die Bilder aus Spanien und Italien. Und da sagen unsere Pflegekräfte und unsere Ärzte auch, wie gehe ich mit solchen Situationen um, wenn die auf mich zukommen? Und das ist die Aussage, da versuchen wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jetzt schon zu helfen, zu gucken, wie gehen wir, wenn die Situation käme, was ich nicht hoffe, wie gehen wir damit um, damit unsere Leute nicht alleine gelassen werden?
Stehen wir nicht insgesamt an einem Punkt, wo wir jetzt wie durch ein Brennglas sehen, 20 Jahre Ökonomisierung in einem System, das jetzt quasi ja auf der Rille fährt?
Es ist schwierig, in der selben Situation eine allgemeine schon Beurteilung abzugeben. Aber ich glaube, es müsste jedem klar sein, dass wir die Balance zwischen Ökonomisierung und Daseinsvorsorge neu finden müssen und wir nicht alles nur noch unter der ökonomischen Brille sehen dürfen.
Das war Ingo Morell, der Vizepräsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, heute live bei uns im Deutschlandfunk. Ich danke Ihnen für diese Einschätzungen. Und wir schauen dann ins Ausland. Selbst ein Land wie Indien hat inzwischen die Sozialkontakte komplett heruntergefahren. Shutdown für 1,3 Milliarden Menschen. Allerdings auch in anderen Ländern werden neue, härtere Maßnahmen inzwischen getroffen. Zum Beispiel in Großbritannien. Der Premierminister dort hat sich lange sehr schwer getan. Inzwischen musste er auf einen anderen Kurs umschwenken. Friedbert Meurer.
Es waren Bilder vom Wochenende, die die britische Regierung umschwenken ließen. Scharen von Wochenendtouristen waren bei strahlenblauem Himmel an den Stränden in Südengland und Wales angefallen. Das ist jetzt vorbei. Alle Britinnen und Briten, verkündete Premierminister Boris Johnson gestern am späten Abend im Fernsehen, dürfen nur noch in dringenden Fällen ihr Haus verlassen.
I urge you, at this moment of national emergency.
Ich fordere Sie angesichts eines nationalen Notstands auf. Bleiben Sie zu Hause und retten Sie Menschenleben.
To stay at home and save lives.
In Großbritannien darf man jetzt nur noch das Haus verlassen, um Lebensmittel einzukaufen und um zum Arzt oder zur Arbeit zu gehen. Einmal täglich ist ein Spaziergang im Park erlaubt. Boris Johnson reagierte damit auf den wachsenden Druck in Großbritannien, endlich einen harten und klaren Kurs zu fahren. Die Opposition hat er damit an seiner Seite. Der Premierminister hat recht damit, dass man zu Hause bleiben soll, so Jonathan Ashworth von Labour. Aber wer darf denn genau zur Arbeit gehen? Wer ist unabdingbar? Das bringt unser Leben in Gefahr. Heute Morgen in der Rush Hour waren einige U-Bahnen in London voll besetzt. Die Passagiere drängten sich dicht an dicht. Nicht nur Krankenschwestern und Ärzte fuhren zur Arbeit, sondern auch zum Beispiel Bauarbeiter. Bürgermeister Sadiq Khan hält das für falsch.
I was overruled by the Prime Minister. Who doesn't believe,
ich wurde vom Premierminister überstimmt. Er meint, für Bauarbeiter sei der Arbeitsplatz sicher. Ich habe selbst auf Baustellen gearbeitet. Anzunehmen, sie könnten 2 Meter Abstand voneinander einhalten, finde ich erstaunlich. Doch die Mehrheit der Briten hält die neuen Maßnahmen jetzt für klar und eindeutig. Sie sind zwar keine strikten Ausgangssperren, aber man muss damit rechnen, zum Beispiel von der Polizei angehalten zu werden. Martin Hewitt, ein Sprecher der Polizei. Wenn es Leute gibt, die trotz einer Warnung nicht einsichtig sind, dann gibt es ein Bußgeld und notfalls ein Strafverfahren. Das ist per Gesetz jetzt geklärt. Das Corona-Gesetz wurde gestern im Eilverfahren im britischen Unterhaus beschlossen und sieht Strafen ab 30 Pfund aufwärts vor. Unter Hochdruck werden auch die Vorbereitungen in den britischen Krankenhäusern vorangetrieben. Militärlastwagen bringen Schutzkleidung für Ärzte und Krankenschwestern. Das Excel-Kongresszentrum im Londoner Osten wird zu einem Feldlazarett umgebaut. Großbritannien bereitet sich jetzt mit Macht auf eine Welle von Corona-Erkrankten vor.
Das war der Bericht von Friedbert Meurer. Lange haben Skopje und Tirana, also Nordmazedonien und Albanien, auf die Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union gehofft. Und die sind oft enttäuscht worden. Da hieß es dann, nein, diese und jene Bedingung muss noch erfüllt werden. Jetzt gibt es allerdings eine Einigung mit der EU, was übrigens zeigt, auch in Krisenzeiten schafft man noch das ein oder andere Thema und kommt man voran. Allerdings Albanien muss noch die ein oder andere Bedingung erfüllen. Bettina Klein mit den Einzelheiten.
Die Entscheidung kommt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr völlig überraschend, aber sie ist dennoch ein Zeichen der Funktionsfähigkeit der EU mitten in der Corona-Krise. Noch vor einem halben Jahr, im Oktober, war der grundsätzliche Beschluss für die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien am Widerstand Frankreichs gescheitert. Bei Albanien hatten auch die Niederlande und Dänemark sich verweigert. Es war insbesondere der französische Präsident, der zunächst eine Reform des Beitrittsprozesses gefordert hatte. Einige praktische Veränderungen hat die Kommission inzwischen auf den Weg gebracht. Viele vermuteten ohnehin innenpolitische Motive Macrons, der einen so wichtigen historischen Schritt in Richtung auf eine EU-Erweiterung nicht vor den Kommunalwahlen in Frankreich im März habe gehen wollen. Zwei Bedingungen für die Zustimmung waren nun also erfüllt.
Der westliche Balkan ist nicht irgendeine ferne Region, sondern ist der Innenhof der Europäischen Union. Es ist in unserem gemeinsamen Interesse, dass diese Region dauerhaft zu Stabilität, Frieden, regionaler Versöhnung, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit findet.
So Staatsminister Michael Roth. Die zuständigen Europaminister hatten heute nur diesen einen Punkt auf der Tagesordnung einer weiteren Videokonferenz zwischen den Hauptstädten. Das Ganze muss nun noch im schriftlichen Verfahren formal beschlossen und am Donnerstag von den Staats- und Regierungschefs gebilligt werden. Der CDU-Europaabgeordnete David McAllister in einer ersten Reaktion.
Inmitten einer schwierigen Lage hat die Europäische Union ihre Einigkeit gezeigt und echte Solidarität mit unseren Partnern bewiesen. Es gilt nun, die Arbeit mit Albanien und mit Nordmazedonien auf der Grundlage der erneuerten Erweiterungsmethodik zu beginnen.
Vor beiden Staaten liegt noch ein langer Weg, bevor sie eines Tages tatsächlich EU-Mitglied werden können. Insbesondere für Albanien sind mit der heutigen Entscheidung noch Bedingungen verknüpft, die erfüllt werden müssen, bevor eine Regierungskonferenz zusammentritt und die ersten Kapitel der Gespräche tatsächlich eröffnet. Unter anderem muss das Land die Reform des Wahlrechts abschließen und verstärkt gegen Korruption und organisierte Kriminalität vorgehen.
Soweit der Bericht von Bettina Klein. Das Oberlandesgericht in Dresden hat heute erste Urteile gefällt im Prozess gegen eine rechtsextreme Gruppe, die Revolution Chemnitz. Die Urteile im Einzelnen hat Bastian Brandau.
Alle 8 Angeklagten seien der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung schuldig, so das Oberlandesgericht Dresden, einige außerdem des schweren Landfriedensbruchs und einer der gefährlichen Körperverletzungen. 5 Jahre und 6 Monate Haft für den mutmaßlichen Rädelsführer, dem auch die Gründung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen wird. Die weiteren Angeklagten erhalten Haftstrafen zwischen 3 Jahren und 6 Monaten, die geringste verhängte Strafe sind 2 Jahre und 3 Monate. Der Generalbundesanwalt hatte den Männern vorgeworfen, in einer Chatgruppe im September 2018 Gewaltfantasien und Umsturzpläne ausgetauscht zu haben. Eine Aktion soll für den 3. Oktober 2018 in Berlin geplant gewesen sein. In einer Art Probelauf hatten einige der Angeklagten Menschen in einem Chemnitzer Park angegriffen. Hintergrund waren die Ausschreitungen und Demonstrationen in Chemnitz nach dem Tod eines Mannes auf dem Stadtfest. Diese Ereignisse in Chemnitz seien aber für die überzeugten Neonazis nur ein Anlass gewesen, um loszulegen, so das Gericht in seiner Begründung. Aus den Plänen in der Chatgruppe habe sich ein reales Gefahrenpotenzial ergeben. Nur der schnelle Zugriff der Behörden, die Gruppe existierte nur wenige Tage, habe Schlimmeres verhindert. Die Verteidigung hatte argumentiert, dass die Angeklagten keineswegs eine Revolution geplant hätten, vielmehr habe es sich um Gerede gehandelt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verhandlung fand unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen in einem Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichts statt. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus war die Zahl der Zuschauerplätze begrenzt.
Sie hörten Bastian Brandau. In kaum einem anderen Land ist der Unterschied so groß zwischen der gefühlten Sicherheit auf der einen Seite und der realen Bedrohung von Kriminalität wie in Deutschland. Das wissen wir schon lange. Deshalb ist wichtig, dass wir heute die bundesweite Kriminalstatistik ein weiteres Mal vorliegen haben und sie weist aus, dass die Zahl der Straftaten zurückgegangen ist. Sicher, da sind nur die Straftaten erfasst, die insgesamt zur Anzeige gebracht werden. Allerdings die Tendenz ist eindeutig. Die weiteren Details hat Gudula Geuter.
Es sind insgesamt erfreuliche Zahlen, die der Bundesinnenminister zu verkünden hat, Corona-bedingt in diesem Jahr nur per Pressemitteilung. Zum dritten Mal in Folge ist die Zahl der polizeilich erfassten Straftaten zurückgegangen um 2,3%, und das, obwohl die Bevölkerung im gleichen Zeitraum gewachsen ist, wie das Ministerium betont. Genau 5.436.401 Straftaten hat die Polizei in Bund und Ländern 2019 festgestellt, so wenig wie seit 1992 nicht mehr. Im Schnitt liegt dabei der Rückgang der Taten bei der Gewaltkriminalität, wobei die Zahl nichtdeutscher Verdächtiger überproportional zurückgegangen ist und darunter mit einem Minus von fast 12% ganz besonders die Zahl Tatverdächtiger sogenannter Zuwanderer. Das ist der Begriff, den das Bundeskriminalamt für Flüchtlinge und Asylbewerber im weitesten Sinn verwendet. Mord und Totschlag wurde noch deutlich seltener begangen. Gute Nachrichten gibt es auch bei den verschiedenen Diebstahlsdelikten, die quer durch alle Bereiche zurückgingen, vom Auto über den Fahrraddiebstahl bis hin zu Wohnungseinbruch und Taschendiebstahl. Minus 10% weist die Statistik in diesen letzten beiden Bereichen aus. Auch aus Autos wurde entsprechend weniger gestohlen. Die Polizei arbeite gut und effektiv, lobte Bundesinnenminister Horst Seehofer. Wie schon in den vergangenen Jahren verwies er auf Aufklärung und Fördergelder zum Schutz von Wohnungen. Aus anderen Deliktsbereichen dagegen sind die Nachrichten schlechter. Mindestens auf den ersten Blick gilt das vor allem für die Verbreitung pornografischer Schriften, die 2019 um mehr als die Hälfte öfter erfasst wurde als 2018. Noch öfter, nämlich um 65%, ging die Polizei der Verbreitung kinderpornografischer Schriften nach. Das Innenministerium erklärt das allerdings zumindest auch damit, dass die Sicherheitsbehörden genauer hinschauen. Mehr Straftaten hätten dadurch vom Dunkelfeld ins Hellfeld gerückt werden können. Mit 11% deutlich öfter als im Vorjahr meldete die Polizei auch sexuellen Missbrauch an Kindern an die Staatsanwaltschaft. Insgesamt spricht das Bundeskriminalamt von einer bedenklichen Entwicklung. Kinder und Jugendliche müssten besser geschützt und über Gefahren aufgeklärt werden, betont Innenminister Seehofer, und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht verweist auf die jüngsten Gesetzesverschärfungen und erweiterten Kompetenzen für die Ermittler. Schon die Erläuterungen des Innenministeriums zur Kinderpornografie zeigen, die polizeiliche Kriminalstatistik zeichnet kein vollständiges Bild der begangenen Straftaten in Deutschland, nicht nur weil Anzeigeverhalten und Ermittlungseifer eine Rolle spielen. Erfasst werden außerdem nicht die Taten, die nach Ansicht eines Richters nachgewiesen werden können, sondern die, die die Polizei an die Staatsanwaltschaft weitergibt. Trotzdem lassen sich Entwicklungen aus den Jahresvergleichen ablesen. Die FDP mahnt aber wegen dieser Unschärfen an, dass das Bundeskriminalamt wieder periodische Sicherheitsberichte erstellen sollte, in die zum Beispiel das Anzeigeverhalten mit einfließt. Annähernd gleich geblieben ist im vergangenen Jahr die Aufklärungsquote mit 56%.
Gudula Geuter hatte für uns die Zahlen aus der Kriminalitätsstatistik. Wer kennt sie nicht? Asterix und Obelix, die beiden aufrechten Gallier, die den Römern trotzen. Wer hat nicht darüber gelacht? Ihre Geschichten sind um die Welt gegangen und nicht nur durch die Kinderzimmer. Inzwischen einer der Erfinder, der ist heute verstorben, Albert Uderzo. Er hatte fast bis zum Schluss mitgemacht, auch wenn er das aus einer gewissen Distanz getan hat. Wir erinnern heute genau genommen die Kollegin Sabine Wachs.
Es gibt kaum jemanden, der sie nicht kennt. Den knollennasigen Gallier Asterix, seinen beleibten Freund Obelix und die restliche renitente Bande, die Julius Cäsar und seine Legionäre regelmäßig in tiefe Verzweiflung stürzen. Dass es diese wunderbaren Gestalten gibt, verdankt der Comicleser Albert Uderzo. 1959 erschuf er, Kind italienischer Einwanderer, zusammen mit René Goscinny, Frankreichs bekannteste Comicfiguren. Die erste Kurzgeschichte der gallischen Helden erschien im französischen Comic- und Jugendmagazin Pilot. Insgesamt 34 von aktuell 38 Asterix-Bänden zeichnete Uderzo selbst. Alle wurden in mehr als 100 Sprachen übersetzt, verkauften sich 100 Millionenfach. Mit 84 Jahren zog sich Uderzo vom Zeichnen zurück, übergab die Asterix-Feder an Zeichner Didier Conrad und Texter Jean-Yves Ferry. Diese brachten im Oktober 2019 zum 60. Geburtstag der Comicreihe den aktuellen Asterix-Band Die Tochter des Vercingetorix heraus. Neben Asterix, Obelix und Idefix schuf Uderzo auch weitere bekannte Comicfiguren, darunter Umpapa, den Indianer oder den Detektiv Luc Junior. In einem seiner letzten Interviews erklärte Albert Uderzo, seine Figuren gehörten nicht ihm, sie gehörten dem Leser. Sein großer Wunsch war es, dass Asterix und alle anderen noch viele Generationen überdauern werden. Seit einigen Wochen teilte Uderzos Familie mit, sei der Zeichner schon müde gewesen. Mit 92 Jahren ist Albert Uderzo in seinem Haus in Neuilly, nahe Paris, an einem Herzinfarkt gestorben.
Soweit der Bericht von Sabine Wachs. Außerhalb der Zeit schauen wir hier heute auf die Börse. Das ist wichtig, denn die Börse ist Achterbahn gefahren. In den zurückliegenden Tagen ging es immer nur nach unten und zwar kräftig. Heute dann allerdings eine neue Rallye. Oder war es vielleicht doch nur ein Zwischenhoch? Dorothee Holz.
Die Stimmung scheint wie ausgewechselt. An den Finanzmärkten ziehen die Kurse kräftig an. Wunden lecken nach den vielen Tagen mit dramatischen Abstürzen. Den Anfang hat die Börse in Tokio gemacht. Dort schoss der Nikkei um 7% nach oben. Der DAX klettert am Nachmittag um fast 8%, steigt auf rund 9.400 Punkte. Und auch in der Wall Street hat das Trübsalblasen ein Ende, zumindest vorerst. Der Dow Jones zum Handelsstart ebenfalls über 7% im Plus. Die Finanzmärkte klammern sich an die Hoffnung, dass die Billionen, die die Regierungen und Notenbanken ins Finanzsystem, in die Wirtschaft, in Haushalte pumpen, doch fruchten werden. In den USA hat die Notenbank sogar unbegrenzte Hilfen zugesagt. Aber noch wichtiger sind die staatlichen Hilfsprogramme. Da hinken die USA den Europäern ganz klar hinterher. Alle 30 DAX-Werte sind im Plus. Ganz vorne mitspielen Aktien aus der Autobranche. Daimler, BMW und VW legen um bis zu 15% zu. Nur ein kleiner Trost für die massiven Verluste in den vergangenen Wochen. Die Branche leidet unter der Drosselung der Produktion, aber auch unter mangelnder Nachfrage. Noch schlimmer geht es der Reise- und Luftfahrtbranche. Diese Aktien erholen sich aber ebenfalls. Lufthansa-Chef Spohr setzt in der Krise Zeichen. Kauft sehr günstig Aktien des eigenen Unternehmens.
Das war der Börsenbericht von Dorothee Holz. An diesen ungewöhnlichen Tagen haben wir diesen Service auch hier um 18.36 Uhr. Ich habe jetzt Besuch bekommen, bei mir im Studio ist der Kollege Bastian Rode. Wir wollen reden über Olympia. Jetzt geht es also doch, wird verschoben. Das war aber schnell. Warum jetzt gerade?
Ja, augenscheinlich, weil der Druck einfach zu groß geworden ist auf das Internationale Olympische Komitee. Während viele andere Sportgroßveranstaltungen ja längst abgesagt oder verschoben sind, hatte das IOC vorgestern noch mitgeteilt, dass es sich noch bis zu 4 Wochen Zeit nehmen wolle für eine Entscheidung. Seit dieser Mitteilung haben sich etliche Athleten, Sportpolitiker, Sportverbände kritisch zu Wort gemeldet und gesagt, 4 Wochen Bedenkzeit, das ist viel zu lang, Olympia verschieben und zwar jetzt. Und so ist es nun auch gekommen. Neuer Termin 2021, spätestens im Sommer. Das IOC selber geht in seiner Mitteilung von heute allerdings nicht auf diese Kritik ein, sondern verweist auf die weltweit weiter steigende Zahl der Corona-Infektionen.
Allerdings Kritik gibt es natürlich nach wie vor, oder?
Ja, gibt es. Allerdings sind jetzt auch, muss man sagen, viele Athleten erleichtert, dass sie Klarheit haben. Etliche von ihnen standen bisher ja vor dem Problem, sich weiter auf Olympia diesen Sommer vorbereiten zu müssen, während ihre Sportstätten wegen Corona geschlossen sind. Auch der Deutsche Olympische Sportbund, der begrüßt die Verschiebung. Vorstandschefin Veronika Rücker, die sieht jetzt allerdings auch viele offene Fragen.
Wie gehen wir mit den Qualifizierungen um, die schon erreicht worden sind? Wann sind die Athletinnen und Athleten überhaupt wieder in der Lage, unter bestmöglichen Bedingungen zu trainieren? Was bedeutet das jetzt für die Lebensplanung der Athletinnen und Athleten, die alles Richtung Tokio 2020 ausgerichtet haben?
Fragen, die sich übrigens auch im paralympischen Sport stellen, denn auch die Paralympics sollen von 2020 auf 2021 verschoben werden. Alles in allem eine historische Entscheidung. Das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass Olympische Spiele abgesagt oder verschoben werden.
Bin ich jetzt zu hart, wenn ich sage, Herr Bach hat keine besonders gute Figur gemacht? Der ist der Getriebene und ist der Verlierer?
Also ich sage es mal so, der Umgang mit der Corona-Krise hat Thomas Bach generell die Kritik eingebracht, kein guter Krisenmanager zu sein und vor Entscheidungen mit klarer Kante mal wieder zurückgescheut zu sein. Diese Kritik wird ihn begleiten, auch auf einem Weg zu einer möglichen Wiederwahl nächstes Jahr. Bach rechtfertigt allerdings, dass sich das IOC vergleichsweise viel Zeit gelassen hat.
Die Olympischen Spiele sind das komplexeste Ereignis auf diesem Planeten. Hier sind Tausende von Fragen zu klären.
Und eine Antwort gibt es auch schon. Die Olympischen Spiele nächstes Jahr sollen weiter Tokio 2020 heißen.
So, jetzt waren wir bei Olympia, jetzt kommen wir zur Bundesliga. Da gibt es heute auch was Wichtiges. Erstmal aus bis Ende April, habe ich es richtig im Kopf?
Genau, ja. Das ist der neueste Stand der Dinge, dass die Zwangspause in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga aller Voraussicht nach verlängert wird. Bis mindestens bis zum 30.04. Diese Verlängerung hat heute das Präsidium der Deutschen Fußballliga empfohlen. Die 36 betroffenen Profivereine stimmen in einer Woche auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung über diesen Vorschlag ab. Es gilt als sicher, dass sie ihn annehmen. Ziel des DFL-Präsidiums ist es, diese Saison zu einem Abschluss zu bringen, also nicht abzubrechen, notfalls auch mit Spielen ohne Zuschauer im Stadion.
Und die Spieler, zumindest viele, scheinen auch auf etwas Geld zu verzichten, damit die das hinkriegen. Bastian Rudde, herzlichen Dank für diese Information. Das war's hier bei uns. Hier folgt gleich der Hintergrund und wir werden Sie natürlich im Laufe des Abends weiter informieren. Die Kollegin Christiane Kess ab 23.10 Uhr. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Bis demnächst und tschüss.